Wir sind zusammen heute unterwegs in der Offenbarung, im Kapitel 18. Und wahrscheinlich haben die einen schon gemerkt, ich habe da oben so ein Ding. Das ist ein Pad. Und was es mit dem noch auf sich hat, das sehen wir noch im Verlauf der Predigt. Bereits vor zwei Wochen haben wir ja schon eine Predigt gehört von Matthias. Er hat uns mit reingenommen in die Thematik Hure Babylon. Er hat uns gesagt, was Babylon ist, welche Kräfte das von Babylon ausgehen und wie die in der Welt wirken. Und wir haben gehört, ja, Babylon, das ist überhaupt nichts Schönes, das ist etwas Schlimmes, das ist etwas Mächtiges, wo auch die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, darunter leiden. In diesem Kapitel kehrt es, Kapitel 18, da ja, ist wirklich upside down, weil im Kapitel 18 geht es so richtig bergab mit Babylon. Ja, was sehen wir da? Gott tut Babylon zur Rechenschaft ziehen und da werden Bilder verwendet von Geschäftsleuten, die ihr gesamtes Hab und Gut verlieren. Da gibt es Handwerker, die plötzlich keine Arbeit mehr haben und das gesamte Wirtschaftssystem hat einen riesen Kollaps. Ja, ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du so etwas liest. Ich muss in der Regel einmal tief durchschnaufen und kräftig schlucken. Aber ich möchte jetzt euch nicht erzählen in den nächsten 20 Minuten, wie man kräftig kann schlucken oder tief durchatmen kann, sondern ich habe gemerkt, dass der Text eine sehr erheitende Perspektive drin hat. Und zu der kommt man, wenn man sich mal die Frage stellt, was machen eigentlich Christen, also die Leute, die Jesus gern haben, die Beziehung mit ihm leben, was machen die in diesem Text? Was haben die für eine Aufgabe? Wie sind die Zweck? Welche Rolle übernehmen sie in dem Gesamten? Sind sie aktiv dabei? Machen sie irgendetwas Passives? Was machen die? Und es ist erstaunlich, der Text liefert uns zwei sehr, sehr erheiternde Antworten. Die erste Antwort lesen wir zusammen im Vers 20. Dort steht, jaucht über ihren Untergang alle, die ihr im Himmel wohnt. Freut euch, die ihr zu Gottes heiligem Volk gehört. Freut euch, ihr Apostel und ihr Propheten. Denn Gott hat für sie das, was sie euch angetan hat, zur Rechenschaft gezogen. Also, Perspektive von dem ganzen Kapitel, würde ich sogar sagen, ist, Christen, freut euch, sind happy. Warum? Weil all die schlimmen Sachen, die den Christen widerfahren sind in Babylon, die Unterdrückung, die Verfolgung, die sie erlebt haben, die hat jetzt ein Ende. Endlich kommt Gott und sorgt dafür, dass Babylon für sein Verhalten zur Rechenschaft gezogen wird. Also sprich, alles Leiden, alles Schlechte hat ein Ende. Und es ist noch eine zweite, erstaunliche Antwort in diesem Text und das ist auch der heutige Hauptvers. Die Antwort finden wir in Vers 4. Dann hörte ich, wie aus dem Himmel eine andere Stimme rief, mein Volk, geh hinaus aus Babylon, verlass die Stadt, damit du nicht in ihre Sünden verstrickt wirst und damit die Plagen, die du über sie hereinbrechen, nicht auch dich treffen. So, die Antwort wird wahrscheinlich bei einigen von euch ein bisschen für Stirnrunzeln sorgen. Jetzt kann man natürlich sagen, du, da ist ja ganz einfach, der Text ist in dem Sinn ja nicht schwer zu verstehen, oder? Also ganz einfach, pack deine sieben Sachen zusammen, geh aus Babylon raus, damit das, was Babylon passiert, nicht auch dir passiert und du hast ja mit Babylon sowieso nicht so viel zu tun. Okay, das mal zum siebten Textverständnis. Aber was wir nicht vergessen ist, Gott hat ja eine andere Vers in der Bibel reingeschrieben und die sagen zum Beispiel auch, dass wir Christen ja auch in die Welt sollen rausgehen, um zum Beispiel seine gute Botschaft bekannt machen dürfen. Überall sollen wir hingehen, keinen Platz sollen wir meiden. Überall ist es notwendig, dass die Leute mit der guten Nachricht, mit dem Evangelium in Kontakt kommen. Und zum Beispiel steht auch, dass Christen wie Licht und Salz in dieser Welt sollen wirken. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, hätte es dann Babylon nicht gerade besonders nötig? Wäre es dann nicht genau dort in Babylon notwendig, dass jetzt Christen wirklich nochmal fest zu Gott beten, Vollgas geben, damit Babylon, vielleicht noch auf den guten Weg zurückkehrt? Wir merken, dass an dieser Stelle tut sich ein Spannungsfeld auf. Da haben wir irgendwie zwei Pole. Auf der einen Seite sollten die Christen sehr der Welt zugewandt sein und auf der anderen Seite sagt jetzt uns der Text, ihr habt eigentlich nichts mit dem zu tun. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wie bringen wir die beiden Spannungspole in diesem Spannungsfeld unter einen Hut? Was uns hilft, ist, wenn wir uns fragen, was heisst denn in dem Text raus aus Babylon? Was heisst das rausgehen? Ist das wirklich irgendwie geografisch gemeint oder irgendwie innerlich? Oder ja, was heisst das ganz genau? Wenn wir mal einen Antwortversuch wagen, dann dürfen wir schnell feststellen, das Motiv, dass Gott Leute, die er gern hat, oder sein Volk, also früher war da Israel, aus einem bestimmten Land oder aus einer bestimmten Gegend herausführt, das kommt nicht das erste Mal in dem Kapitel Offenbarung 18 vor, sondern wir kennen es schon aus dem Alten Testament. Zum Beispiel denken wir jetzt mal an Mose. Mose, der hat gelebt, etwa so 1500 vor Christus. Und er war der Anführer vom Volk Israel und das Volk Israel hat in Ägypten gelebt. Dort waren sie versklavt. Der Pharao hat da irgendwie eine ganz tolle Sache gefunden, wenn jeder Jude als Sklave arbeitet. Und Mose hat dann die Aufgabe bekommen von Gott, dass er das Volk soll aus Ägypten rausführen in ein neues Land. Dann, wenn wir sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen in der Geschichte, dann dürfte auch noch der Lot, dürfte uns auffallen, Lot war auch ein Mann, der war mit Gott unterwegs gewesen und der hat in einer Stadt Sodom gewohnt. Und in dieser Stadt, da ist es wirklich noch viel schlimmer zu und her gegangen als in Babylon. Und irgendwann hat Gott auch gesagt, hey, look, Lot, jetzt ist es Zeit, pack deine 7 Sachen, nimm deine Familie mit und gang aus Sodom raus. Ich will nicht mehr, dass du dort lebst. Und was bei beiden Geschichten das Gleiche ist, was wir bei beiden Geschichten dürfen beobachten, ist, einerseits hat für die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, hat das Leiden, die Unterdrückung, der Einfluss von dieser fremden Macht, hat ein Ende. Und auf der anderen Seite können wir auch sagen, die böse Macht, ob das jetzt eine Lokale war, eine Stadt oder ein Land, das ist gleich, aber die Macht wird von Gott zur Rechenschaft gezogen. Die müssen sich jetzt für ihr Verhalten verantworten. Jetzt ist es aber so, bei unserem Text, das ist ja kein geschichtlicher Text. Die Offenbarung beschreibt uns nicht ein geschichtliches Ereignis, das in der Vergangenheit liegt. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil zu der Zeit, wo man die Offenbarung geschrieben hat, ist Babylon da gar keine Weltmacht mehr gewesen. Und der grösste Teil der Forscher ist sich einig, da hat gar niemand mehr gelebt oder nur noch sehr wenig. Und dann merkt man relativ schnell, aha, das macht gar keinen Sinn. Jetzt sagt Gott, du darfst nicht da wohnen. Dann sage ich, ja super, da wohnt ja gar niemand. Also ich logischerweise auch nicht. Da würde überhaupt keinen Sinn machen. Aber was der Text uns sagt, ist, dass Christen in Babylon, die sind wie Fremdkörper. Die wohnen zwar in Babylon, aber die gehören nicht wirklich dazu. Die haben zwar ihren Wohnort dort, aber ein wirkliches Zuhause ist es nicht. Oder? Und das können wir auch aus dem Text für uns primär mal mitnehmen. Als Christen sind wir zwar in dieser Welt, in unserem Babylon, da wohnen wir, da leben wir, da bewegen wir uns, wir können einfach weg. Und gleich Wir sind gleich immer auch noch ein Stück weit sind wir Fremdkörper. Wir ticken ein bisschen anders. Unser Horizont geht über das normale Leben, über das sterbliche Leben geht aus. Ja, das ist einfach, sagen wir mal, ein Unterschied, der auffällt. Und auf das Spannungsfeld, da macht uns auch Jesus aufmerksam. Wir lesen zum Beispiel im hohen priesterlichen Gebet, nennt sich das, also das ist das Gebet, wo Jesus ganz innig mit Gott unterwegs ist und mit ihm geredet hat. Und dort sagt er, da steht im Johannes 17, im Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben, die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Weil sie, damit meint er seine Jünger, nicht zu dieser Welt gehören. Also da lupft euch sogar schon Jesus drauf auf, wenn er euch sagt, hey, eigentlich, ja, ihr seid da in dieser Welt, aber ihr gehört doch nicht ganz hier. Eure Wurzeln habt ihr niemals anders. Wenn wir jetzt weiter bohren, dann schauen wir jetzt uns an, was das Spannungsfeld dann ausmacht. Was ist denn genau so anders an dem Christlichen? Was macht das Spannungsfeld aus? Und vor allem wäre ja auch mal eine Frage, wie gehen wir konstruktiv mit dem Spannungsfeld um? Eben, wir können nicht einfach aus dieser Welt raus, wir können nicht einfach alles von dieser Welt wegstoßen. Da wäre es ja irgendwie mal noch schlau, wir würden uns Gedanken darüber machen, wie sieht so einen konstruktiven Umgang aus. Und was, sag ich mal, sicher sehr hilfreich ist, mal als erster Schritt ist, wenn wir uns Gedanken machen über diese Welt. Also was ist mit dieser Welt gemeint? Oder wie redet die Bibel auch über diese Welt? Ist das etwas Negatives? Ist das etwas Positives? Wie viel haben wir mit dieser Welt zu tun? Und dazu möchte ich jetzt das Pad benutzen. Und zwar, ich habe gedacht, ja, ich probiere wieder mal euch mitnehmen, und zwar mitnehmen, wenn ich eine Skizze mache, und ihr dürft einfach ganz gut schauen, was ich da aufzeichne, und ich hoffe, dass ihr da von dem etwas mitnehmen könnt. Wenn wir uns überlegen, ja, wie redet denn die Bibel über diese Welt? Jetzt muss ich noch schnell das Pad kehren. Das ist jetzt der sogenannte Vorführeffekt, den ihr jetzt live erlebt. Wir haben es ausprobiert. Ich habe am Simon das Pad ausgelehnt. Ich habe schon fleissig geübt, freihändig zeichnen. Und jetzt stehen wir da vor einer kleinen technischen Herausforderung. Okay, ich bin angehalten worden, zu überbrücken. Und ich habe natürlich die Predigt so aufgebaut, dass ihr sie auch ohne Zeichnung versteht. Okay. Gut. Zurück zu unserem Thema, Gellet, wie redet die Bibel über diese Welt? Auf der einen Seite wird die Welt als etwas Wunderschönes, als etwas Wunderprächtiges beschrieben. Da redet die Bibel sehr, sehr positiv. Wir denken zum Beispiel, ja, zum Beispiel Psalm 90. In Psalm 90, da wird die Welt wunderschön dargestellt als Gottes Schöpfung. Gott hat die Welt gemacht, und wenn man den Schöpfungsbericht zum Beispiel im 1. Mose anschaut, dann merkt man, bei allem, was er gemacht hat, sagt er, da ist gut. Die Garten ist gut, das Blümchen ist gut, der Kürbis ist gut, es ist einfach alles gut. Okay, dann redet er weiter auch positiv, dass Gott die Welt auch liebt. Im Johannes 3, 16 lesen wir ja, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er bereit war, für die Welt seinen eigenen Sohn dafür herzugeben. Und da merken wir wirklich, hey, da kommt sehr viel Positives, schlägt dieser Welt entgegen. Danke vielmals. Genau. Also wenn wir jetzt denken, hey, Du lebst da in dieser Welt, gell? Das bist du. Du lebst da in dieser Welt. Okay. Und jetzt gibt es da, wie schon gesagt, gibt es da ganz viele positive Sachen. Oder? Wir denken zum Beispiel, das sollte ein Berg sein, an die Schöpfung. Oder das Sünneli, das da oben scheint. Super. Oder wir denken eben daran, ja, Jesus ist ja selber in die Welt gekommen und hat sich für uns geopfert. Und Gott hat wirklich einen Haufen auch gute Gedanken über uns Menschen. Oder er redet ja vom Menschen als Ebenbild Gottes, als etwas, das ihm ähnlich ist. Das ist wirklich super. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Sachen, die in der Bibel stehen, die sind jetzt einfach nicht so positiv. Oder die Bibel redet zum Beispiel von Leid, von Schmerzen. In der Offenbarung haben wir auch noch gehört, ja, dass Satan in dieser Welt wirkt, dass er der Fürst ist von dieser Welt oder probiert, der Fürst von dieser Welt zu sein. Oder dass er die Menschen plagt und daran hindern will, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Okay. Was aber auch noch dazukommt, ist, man darf die Welt jetzt nicht nur auf das Sichtbare beschränken. Oder? Wir sehen die Schöpfung, wir sehen auch das Leid. Und das sind jetzt, sagen wir mal, äußerliche Sachen. Aber was auch noch fast wichtiger ist, ist, jeder Mensch von uns hat ja so eine eigene kleine Welt in sich. Ich male die jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß, also positiv und negativ. Trägt ja eine kleine Welt auch in uns drin. Oder? Und wenn wir sagen, ja, Jesus hat die Welt erlöst, dann meinen wir ja nicht nur die sichtbare Welt, also dass irgendein Baum gut kann wachsen, sondern auch die kleine Welt in uns drin. Das sind zum Beispiel Vorstellungen, Haltungen, Denkarten, so Sachen, die in dir hinein ablaufen, wo du aber merkst, das korrespondiert ja mit dem da aussen. Da ist ein Einfluss da. Okay, und da müssen wir vielleicht auch mal noch eine Zusatzrunde drehen. Die Sache geht uns doch oftmals so zwischen Stuhl und Bank oben runter. Gell? Du kennst das Phänomen sicher auch. Jetzt machst du irgendetwas Falsches oder es macht ein Kollege von dir etwas Falsches. Ich weiss nicht, trinkt vielleicht eins zu viel, raucht oder sonst irgendetwas, also etwas vermeintlich Falsches. Und dann tritt das Phänomen in Kraft. Oder sofort nehmen das Leute wahr, du hast Leute um dich herum und komischerweise wissen ja alle Menschen, die um dich herum sind, sofort, wie du das Problem könntest lösen und wie man schlau damit könnte umgehen und was es da noch für Verbesserungsvorschläge gäbe. Das sind so die offensichtlichen Sachen, die sehen wir sofort, oder? Aber sehen wir es zum Beispiel auch, wenn jemand andauernd schlecht über sich denkt. Sich andauernd sagt oder auch denkt, hey, das kann ich nicht, ich bin es nicht wert, nein, das traue ich mir nicht zu. Da braucht es ein bisschen mehr, dass wir das sehen, dass wir darauf reagieren können. Da müssen wir wirklich auch ein bisschen hinter Kulissen schauen. Das fällt uns weniger auf. Und sagen wir mal, das Perfide an dieser ganzen Geschichte ist ja, das lässt sich dann oftmals so Gedanken, so Haltungen, können wir dann an vermeintliche Demut können wir die verpacken und sagen, ah, schau mal, der nimmt sich immer zurück, der lässt immer die anderen zuerst und so. Ja, es fällt nicht so auf. Aber vielleicht eine Challenge wäre auch, dass man sagt, hey, es ist zwar viel einfacher, dass wir die äußerlichen Sachen, dass wir die zwar viel einfacher wahrnehmen, dass wir die zwar sofort sehen, aber es würde sich halt trotzdem lohnen, auch hinter die Kulissen zu schauen. Die Sachen nicht nur nach dem Äußeren beurteilen, sondern ja, wirklich einmal tief graben, vielleicht mal bei jemandem nachfragen. Einfach zu mal schauen, ja, was ist denn da die verborgene Welt, die auch eine ganz grosse ist. Weil wir wissen ja, dass in der Bibel auch steht, dass Gott, dass er wesentlich mehr Wert darauf legt, wie es im Inneren von einem Menschen aussieht, wie er, sagen wir mal, die äußerlichen Sachen, die er macht. Wir lesen das zum Beispiel schon im Alten Testament, im 1. Samuel 16, Vers 7. Dort steht, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Genau, das ist sicher eine Challenge, die sich bei diesem Spannungsfeld auftut. Hinter Kulissen dürfen wollen zu schauen. Was noch dazu kommt zu diesem Spannungsfeld ist, dass wir als Christen die mit Gott verbunden sind. Der Gott, der ist ja schon auch mal in die Welt gekommen. Jesus ist da und auch der Heilige Geist wirkt in dieser Welt. Aber Gott ist ja auch Vater, Schöpfer im Himmel oben. Genau, ich zeichne jetzt da mal das Dreieck. Das sollte die Trinität sein, oder die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heilige Geist. Und wir merken, unsere eigentliche Heimat wäre, wenn wir die Bibel ganz genau anschauen, da oben. Ja, jetzt merkst du aber schon, das Spannungsfeld, oder? Der Mensch, der ist da in dieser Welt drin und die Heimat hat er irgendwo durch, bei Gott oben. Ja, die Bibel bringt es auch so auf den Punkt, wenn sie sagt, es steht im Philipper 3, Vers 20, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus. Das ist das Spannungsfeld. Wir sind hier und unser eigentliches Bürgerrecht ist im Himmel oben. Das heisst, auch wenn wir noch den Text weiter anschauen, wenn er sagt, hey, Jesus ist der Retter, der kommt, dass ja Gott ständig, immer, auch in die Welt hineinwirkt und wir mit Gott verbunden sind und das Wirken ja irgendwo durch Wand dürfen sichtbar machen, dass wir im Wissen dürfen leben, hey, wir sind mit Gott verbunden, wir haben bei ihm haben wir seine Heimat und wir hoffen und glauben, dass die Dimension, wo wir schon ein bisschen dürfen sehen, dass das schon sichtbar wird auf Erde. Ja, wir können auch sagen, auch wenn wir die Sehnsucht haben, sagen wir mal, zu unserer Heimat zu kommen, das werden wir ja da auf dieser Erde werden wir das nicht erreichen. Das Reich Gottes, das wird kommen, seine Dimension, die kommt stückweit, sie kommt Zeit für Zeit, aber wir werden, sagen wir mal, die Fülle, unsere endgültige Heimat, das Gefühl von, hey, jetzt bin ich endlich daheim, jetzt bin ich endlich an meinem richtigen Bestimmungsort, das werden wir erst haben, wenn wirklich die Welt vergangen ist und wir bei Jesus sind. Jetzt ist natürlich spannend, jetzt hast du das Spannungsfeld, hast du jetzt gehört, du hast gesehen, wo du deine Heimat wirst haben und du bist jetzt aber noch auf dieser Erde und jetzt wäre ja das Ziel, dass du, sagen wir mal, dich in dieser auf dieser Erde möglichst auch noch kannst konstruktiv bewegen. Wie können wir es oder wie schaffen es wir, gerade in dieser Welt zum Beispiel gute Entscheidungen zu treffen? Wie bringen wir es fertig, können zu unterscheiden zwischen den Sachen, die uns eher gut tun oder die Sachen, die jetzt nicht so hilfreich sind. Wie machen wir das? Ich bin sehr ein Fan davon, wenn wir Beziehungsfragen stellen. Der Mensch hat ja drei wichtige Beziehungen im Leben. Also, das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Das ist einerseits, wie schon gesagt, das ist Beziehung zum Vater da oben. Dann hast du natürlich auch noch einen Haufen gute Mitmenschen um dich herum, wo die Beziehung wichtig ist. Gell? Und dann hast du noch, nebst dem, hast du noch Beziehung zu dir selber. Diese drei Beziehungen machen dich als Mensch, sagen wir mal, zu einem grossen Teil aus. Wie du mit deinen Mitmenschen umgehst, wie du mit dir selber umgehst, das sagt schon sehr viel über dich aus. Und jetzt könnten wir uns ja zum Beispiel die Frage stellen, was macht denn eine Entscheidung, was macht denn ein Hobby von uns oder eine berufliche Neuorientierung, wie wirkt sich denn das auf unsere Beziehungen aus? Was macht das damit? Ich könnte zum Beispiel fragen, du bist dich jetzt gerade beruflich am Neuen orientieren. Du könntest dir ja mal überlegen, okay, in welcher Beziehung will ich im Beruf zu meinen Mitmenschen stehen? Sind meine Mitmenschen, sind sie meine Mitarbeiter? Sind sie mir überstellt? Bin ich quasi Dienstleister? Mache ich etwas für sie oder bin ich ihr Chef? Wie will ich das gesamte Beziehungsfeld bei meinem Arbeiten, wie will ich das gestaltet haben? Was soll das ausmachen? Oder ich könnte mir ein anderes Beispiel, ich werde jetzt zum Beispiel immer wieder mal von Angst und Zweifel gebracht, wir haben es jetzt ein paar Mal gehört im Worship, und ich habe einen gewissen Umgang mit diesen Ängsten und mit diesen Zweifeln. Jetzt können wir uns ja mal fragen, hey, was macht eigentlich der Umgang mit meinen Zweifeln und mit meinen Ängsten, was macht er mit meiner Gottesbeziehung? Bringt er mich dazu, dass ich jetzt zu Gott gehe und sage, hey, Herr Jesus, ich möchte es wirklich wissen, ich bin neugierig, ich verstand das nicht. Herr, ich will mit dir um eine gute Antwort oder vielleicht auch sogar noch um bessere Fragen ringen. Oder ist dein Umgang mehr so, dass er eigentlich immer mehr Distanz schafft zwischen dir und Gott und vielleicht auch zu deinen Mitmenschen? Wie wirkt sich die ein oder andere Entscheidung auf deine Beziehungen aus? Und das Tolle ist, wir dürfen ja dabei wissen, dass Gott in diesen Entscheidungen mitwirkt. Ich sage jetzt mal, dass seine Dimension darf sichtbar werden bei diesen Entscheidungen. Stellt euch mal vor, wie toll dass das wäre. Du orientierst dich jetzt beruflich um und du kannst wirklich sagen, hey, ich komme erfüllt von meiner Arbeit heim und die Mitarbeiter oder mit meinen Mitmenschen beim Arbeiten, die merken etwas von dieser himmlischen Dimension. Die merken, dass das jetzt nicht einfach ein Job ist, den ich da mache, sondern dass ich wirklich ja, darauf vertraue, dass Gott mich in die Arbeit hineingestellt hat und dass Gott durch mich die Menschen bei meiner Arbeit beschenkt. Oder wie toll wäre es doch, wenn wir einen Umgang mit unseren Fragen hätten, wo Gott könnte sagen, hey, ich finde es so gut, dass du neugierig bist. Ich finde es so gut, dass du zu mir kommst. Und ich finde es so toll, dass du dich nicht mit einfachen Antworten abspeisen lässt. Ich finde es toll, dass du mit mir um eine gute Antwort ringen willst. Und glaub mir, wir finden einen Weg zusammen. Wir kratzen zusammen Kurven. Das kommt gut. Wie toll wäre es, wenn sich die göttliche Dimension noch viel mehr Bereichen bei unseren Entscheidungen würde manifestieren. Wenn wir die dürfen merken und wenn andere Leute durch uns beschenkt werden. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, danke vielmals. Ja, hast du die Welt lieb? Und bist du dieser Welt freundlich zugewandt und bist du auch uns ganz freundlich zugewandt. Und Herr, du weißt, dass wir uns hier, im Hier und Jetzt, ja, in Spannungsfelder bewegen. Wir haben täglich auch wir Entscheidungen zu treffen. Ja, wir wollen für dich vorwärts gehen und trotzdem, es ist nicht einfach. Vieles auf dieser Welt ist so kompliziert. Da gibt es ja noch etwas, das hinter den Kulissen abspielt. Und trotzdem, Herr, wir wünschen uns so sehr, dass du zu uns ins Leben hineinkommst, dass du deine Dimension, dein Reich bei uns sichtbar machst. Dass wir Leute dürfen beschenken, dass sich Leute dürfen daheim fühlen und dass Menschen auch dürfen Lust bekommen auf die neue Heimat, die du für uns bereit hast. Danke vielmals, hilfst du uns täglich, uns in diesem Spannungsfeld zu bewegen und stehst uns bei, wenn wir uns mit Fragen abmühen oder schwierige Entscheidungen treffen. Danke vielmals, Jesus. Amen.